Deutschlandfunk Interview. Über 10% Inflation hätten sich unsere Vorfahren vor 100 Jahren sicher gefreut. 10%. Am 7. November 1923 beträgt der Wechselkurs für einen US-Dollar 630 Milliarden Mark. Die Reichsbank lässt einen 100 Billionen Mark Geldschein drucken. Gar nicht so einfach, denn das ist eine 1 mit 14 Nullen. Die Franzosen stehen im Ruhrgebiet, die Republik ächzt auch unter ihren inneren Verächtern. Junge Frauen lassen sich einen Bubikopf schneiden und mit der Funkstunde unternimmt der Rundfunk seine ersten Gehversuche. Der Schriftsteller Alfred Georg Hermann Henschke, besser bekannt unter seinem Pseudonym Klabund, verfasst sein wichtigstes Werk und wichtig für eine Tugend, für die die Deutschen nicht gerade berühmt sind, nämlich den Humor. In Brandenburg an der Havel wird Vico von Bülow geboren, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Loriot. Das liegt 100 Jahre zurück, ein für Deutschland prägendes Jahr, das der Journalist und Publizist Christian Bomarius in vielen Porträts und Episoden Monat für Monat beschrieben hat. Titel des Buchs: Im Rausch des Aufruhrs Deutschland 1923. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, welcher Aufruhr findet da 1923 statt?
Jeglicher Aufruhr. Also Deutschland war ein Land des Aufruhrs, eigentlich das ganze Jahr 1923 hindurch. Das beginnt mit dem Ruhrkampf. Die französischen Truppen marschierten in dem Ruhrgebiet ein. Deutschland war mit Reparationszahlungen rückständig und Frankreich nutzte das, um über 100.000 Mann nach Deutschland zu schicken. Und das gab dann wirklich Aufruhr. Also Präsident Ebert und Reichskanzler Kuno riefen zu einem passiven Widerstand auf. Es gab Sabotageakte. Es gab dann in der weiteren Folge des Jahres und dieses Ruhrkampfs Hungeraufstände. Die Leute hatten förmlich nichts mehr zu beißen. Es war eine wirklich verheerende Zeit für die Deutschen.
Ihr Buch heißt Im Rausch des Aufruhrs. Inwiefern entfaltet dieser Aufruhr einen Rausch?
Es ist nicht nur dieser Aufruhr, der zu einem Rausch führt, sondern das ganze Jahr wurde von den Deutschen überwiegend als rauschhaft wahrgenommen. Das heißt, es gab eben diese Aufstände, es gab Streiks, ohne Ende Streiks überall, überwiegend motiviert durch Geldknappheit und daraus resultierend dann eben Hunger. Rausch meint aber auch, wenn Sie sich die Inflationszahlen angucken, in welchem Tempo das Geld entwertet wurde, dann haben das die Leute rauschhaft erlebt. Das heißt, das Brot kostete am Ende des Jahres 23 399 Milliarden Mark. Und da in diesem Zahlenrausch nicht selber in einen Rausch zu verfallen, wäre ein Kunststück gewesen. Also die Leute waren, um es anders zu sagen, verzweifelt.
Wollte ich gerade fragen, wie verändert diese Hyperinflation Land und Leute?
Das Geld war wertlos. Das ging dann so schnell mit der Entwertung, dass die Leute morgens ihr Geld bekommen haben und mittags war es nichts mehr wert. Das war schon einerseits deprimierend, andererseits auch verbitternd. Also Stefan Zweig, der Deutschland gut kannte, Walter Rathenau, der im Jahr zuvor, 1922, ermordet worden war von deutschen Terroristen. Stefan Zweig war auch in Deutschland gewesen und er schrieb dann später, dass nicht die Deutschen so hasswütig und hitlerreif gemacht habe wie das Jahr 1923. Und ich glaube, da ist auch was dran. Also nicht das Jahr hat sie so hitlerreif gemacht, sondern die Inflation. Das fehlende Vertrauen auch in die Reichsregierung. Man wusste nicht mehr, wem kann man trauen. Das betraf ja nicht nur die Politik, die untätig zu sein schien. Sie war es nicht, aber sie wirkte so. Sie ließ auch zum Teil zu, dass die Geldentwertung zunahm, aus reinem Eigeninteresse. Das Reich war verschuldet bei den Deutschen, bei den Bürgern, ich glaube mit 160 Milliarden Reichsmark. Diese Summe schmolz im Laufe des Jahres zusammen auf 16 Pfennige im Wert, sodass die Reichsregierung und der Reichstag keinen Grund sahen, einzugreifen und die Inflation zu verkürzen. Es lief ja für den Staat und für seinen Haushalt glänzend.
Wer außer dem Finanzminister profitierte von der Inflation?
Nicht sehr viele, aber die intensiv. Also profitiert haben neben dem Reich, neben dem Staat, Spekulanten. Also vielleicht sagt Ihnen noch der Name Stinnes was, Hugo Stinnes. Der stieg damals auf zum größten Arbeitgeber der Welt mit über 600.000 Arbeitnehmern.
Und Verleger auch noch.
Und Verleger. Er hat alles Mögliche gemacht. Er hat ja sich einen ganzen Konzern zusammengerafft. Daher auch das Wort Raffke, das kommt aus der Zeit, das Zusammenraffen. Und das hat eben keiner so gut beherrscht wie Stinnes. Profitiert haben eigentlich alle Grundstückseigentümer und Inhaber von Sachwerten, die waren unbetroffen. Profitiert haben vor allem auch, und das war ein ganz wichtiger Punkt, Hypothekenschuldner. Damals galt der Grundsatz Mark gleich Mark. Also wer eine Mark auf den Tisch legt, bezahlt sozusagen das, was als eine Mark im Preis ausgewiesen worden war. Und so war das bei diesen Hypothekenschuldnern auch. Das heißt, die haben gesagt, meine Hypothek läuft auf 100.000 Reichsmark. Ich zahle dir 100.000 Reichsmark, aber die waren da nichts mehr wert. Also dass es also gewaltige Auseinandersetzungen gab, die dann erst das Reichsgericht Jahre später schlichten konnte. Das heißt, es fällte ein Urteil und hat diesen alten Grundsatz aufgehoben, gegen den Widerstand übrigens des Reichstags. Die wollten das nicht, die Gründe waren offensichtlich.
Die 20er Jahre stehen für eine besondere Kultur. Welche sind die Stars der Kultur des Jahres 1923?
Anita Berber ist ein Name, den Leute kennen, die auch gerne sich diese Fernsehsendungen über die sogenannten goldenen 20er angucken. Frau Berber war Nackttänzerin, also die hohe Priesterin der Perversion. Ja, so nahm man das damals wahr. Sie ist in Kaschem nackt aufgetreten und war immer zugekokst, trank pro Tag eine Flasche Cognac, nahm Heroin. Also das war eben so das, was man so als die dunkle Seite der goldenen 20er später wahrgenommen hat. Aber das macht Eindruck. Aber es gab eine ganze Reihe, wenn man so will, ernstzunehmender Künstler. Klabund bereitete den Boden für seinen Aufstieg 1923 und schrieb den Kreidekreis. Das war sein größter Triumph auf der Bühne überhaupt. Dann gab es Zeichner und Maler wie Georges Grosz, der damals seine Zeichnungsmappe Ecce Homo vorgelegt hat. Otto Dix, ein großer Name, unvergessen. Thomas Mann schrieb 1923 die letzten Kapitel für seinen Zauberberg. Elisabeth Bergner, Schauspielerin, feierte 1923 den Anfang einer großartigen Karriere.
Und es gab die Moden. Wofür zum Beispiel steht der Bubikopf?
Sie haben es schon richtig gesagt, der Bubikopf selber steht nur für eine Mode, aber er ist Ausdruck von etwas viel Ernsterem. Also der Bubikopf ist das Erkennungsmerkmal der sogenannten Garçon. Garçon war der Titel eines Romans des französischen Autors Victor Marguerite. Und da führt er diesen neuen Frauentyp ein. Das ist die Garçon. Also wenn man so will, ein androgyner Frauentyp. Und dazu passt dann eben auch diese Bubi-Frisur. Dazu passt aber vor allem auch der Lebensstil. Frauen, die in der Öffentlichkeit rauchten, die gab es bis dahin nicht. Frauen, die Auto fuhren, ganz ungewöhnlich. Aber all das verband sich mit dieser Figur, der Garçon und dann eben auch Bubikopf. Später ist dann der Bubikopf wirklich nur noch Mode gewesen. Da wurde kein Lebensstil mehr erwartet.
Herr Bomaris, wir haben über die Hyperinflation, über den Ruhrkampf gesprochen. Wie geht es der vier Jahre jungen Republik 1923?
In einem Wort, Elend. Sie müssen bedenken, es gab also die Niederlage im Ersten Weltkrieg, die völlig unversehens war für die meisten Deutschen, weil die Reichsregierung oder auch der Kaiser hatten immer prophezeit, es kann nur siegreich ausgehen. Dann also diese unvermutete Niederlage. Dann etwas, was für alle Menschen eigentlich unversehens war, spanische Grippe. Die raffte in Deutschland, glaube ich, alleine noch mal 260.000 Menschen dahin. Hat man gar nicht so als bleibenden Effekt wahrgenommen, aber er war bleibend. Er hat noch einmal das Selbstvertrauen der Menschen völlig unterminiert. Dann Versailler Vertrag, darf nicht vergessen werden, ist von den Nazis ganz stark gemacht worden, dass eben Deutschland verraten worden sei durch die Unterschrift unter diesen Vertrag, der dann eben auch diese exorbitanten Reparationszahlungen vorsah. Und dann kommt eben die Inflation. Das war ein bisschen zu viel für die Leute. Also die Radikalisierung in Deutschland hat damals enorm zugenommen.
Radikalisierung, wie machen sich 1923 die Nazis bemerkbar?
Noch lauter als ein Jahr zuvor. Im Jahr zuvor gab es den sogenannten Deutschen Tag in Coburg. Da sind die Nazis außerhalb Münchens, das war ihre Zentrale, zum ersten Mal sichtbar geworden in Bayern. Das war ihr Ziel, in Bayern zu einer Größe zu werden. Und das schafften sie 1922 in Coburg. Und dann gibt es das im Sommer 1923, das Deutsche Turnfest in München. Großer Auftritt der Nazis, also öffentlich sichtbar mit ihren marschierenden SA-Leuten. Dann gibt es einen nächsten Deutschen Tag in Nürnberg, ein Riesenaufmarsch der Rechtsextremisten, nicht nur der Nazis, auch andere rechtsextreme Gruppen. Die hatten in Bayern damals ein großes Aufmarschgebiet. Die bayerische Staatsregierung war nicht unbedingt auf der Seite des Reichs. Und wenn die Rechtsextremisten Zuflucht suchten nach begangenen Verbrechen, wie beispielsweise der Chef einer Terrorgruppe, Erhard hieß der, der hatte die Brigade Erhard geführt, der hat in Bayern Zuflucht gesucht und auch gefunden. Der war damals inhaftiert worden in Leipzig vom Reichsgericht, angeklagt und ist aus der Haft entflohen mit der Unterstützung der Justizangestellten. Und wohin hat er sich abgesetzt? Nach Bayern.
Welche Rolle spielt der Antisemitismus 10 Jahre bevor die Nazis an die Macht kommen?
Ja, der war schon damals ein großer Faktor. Also Hitler spielte damit überall, stellte eine Verbindung her zwischen der Republik, der Demokratie und dem Judentum. Und das war für ihn, also wenn man so will, eine Werbebotschaft. Und die kam auch dann immer besser bei den Deutschen an. 1923 gab es einen verbreiteten Antisemitismus, nicht nur bei den Nationalsozialisten, aber der Hass, dieser unaussprechliche Hass, der in vielen Deutschen wohnte, der galt eigentlich Frankreich vor allem. Ja, das war die Siegermacht und die hat man, Stichwort Erbfeindschaft, das war eben das Zauberwort, mit dem man die Leute mobilisieren konnte. Der Antisemitismus kam sozusagen kurz danach, aber er war natürlich vorhanden.
Herr Bomarius, Berlin gilt als kulturelles Zentrum der goldenen 20er. Welche Rolle spielen die anderen deutschen Großstädte?
Ja, sie spielen eben andere Rollen, eben nicht so großartig. Berlin ist ja bis heute so, fühlt sich ja immer als Nabel der Welt. Zum Beispiel Düsseldorf war damals eine Malerstadt. Es gab das junge Rheinland, das waren rheinische Maler, die da aufgetreten sind und ausgestellt haben. Galerie Ei werden noch viele Düsseldorfer kennen. Aber es gab auch Dresden, München. In München tat sich wahnsinnig viel, Schwabing. Überall war Kultur. Nur das, was wir uns heute vorstellen, wenn wir über die goldenen 20er reden und an Deutschland denken, da sehen wir immer Berliner Kneipen und Charleston natürlich auf der Bühne. Das Blöde ist, Charleston gab es damals noch gar nicht, 1923. Also in Deutschland noch nicht. Der wurde erfunden 1923 in den USA. In Deutschland gab es den nicht. Hier tanzte man Foxtrot. Aber greifen wir irgendeine Stadt heraus, meinetwegen Krefeld oder Detmold, Flensburg, da waren das keine goldenen 20er, die schon sowieso nicht so golden sein konnten, wie allseits geglaubt wird, weil der Mittelstand 1923 völlig verdampft ist in dieser Inflation. Den gab es nicht mehr. Also wer nicht gerade, wie schon gesagt, ein Grundstück hatte, wer nur Vermögen hatte, also Barvermögen oder auf dem Konto sein Geld, der hatte nichts mehr. Und damit war der Mittelstand am Ende.
Unter anderem der Rundfunk unternimmt erste Gehversuche.
Ab 1923 gibt es den öffentlichen Rundfunk. Es gab damals den ersten Lizenznehmer, das war ein Zigarrenhändler aus Berlin-Moabit, ein gewisser Herr Kollhoff, Wilhelm Kollhoff. Und der musste für seine Lizenz, die für uns heute scheint, ungeheure Summe von 350 Milliarden Mark zahlen. Da werden jetzt viele Ihrer Hörer sagen, ist ja typisch der Rundfunk. 350 Milliarden, kriegt er nie genug. Aber wenn man bedenkt, dass eben ein Brot am Jahresende 399 Milliarden gekostet hat, ist das schon gar nicht mehr so viel. Aber es war natürlich eine Menge Geld. Damals ist im Oktober 1923 die erste Sendung gekommen, der Berliner Rundfunkgesellschaft, Radiostunde AG. Und die begannen in dem Studio Berliner Foxhaus. Und da sendete eben diese Radiostunde AG in ihrem ersten Programm ein Cello-Solo von Fritz Kreisler. Das ist natürlich interessant, dass die dann eben doch ganz klassisch angefangen haben und eben nicht mit Jazz und nicht mit Foxtrot, sondern eben wirklich ganz klassisch getragen für das nicht unvermögende Publikum.
Schauen wir nochmal auf das Jahr. Welche Bedeutung hat 1923 in der Geschichte der Weimarer Republik?
Ich glaube, eine größere, als wir heute vermuten. Es werden ja zwei Daten immer gerne durcheinander gebracht, 1923 und 1929, also 1929 als Weltwirtschaftskrise. 1923 zeichnet sich nicht durch eine exorbitante Arbeitslosigkeit aus, sondern eben durch die exorbitante Geldentwertung. Das war 1929 anders. Da ging es um die Arbeitslosigkeit, die rapide Zunahme durch die Weltwirtschaftskrise. Aber das wird gerne beides zusammengedacht. Aber dann eben doch die eigenständige Rolle des Jahres 23 unterschlagen. Und insofern stimme ich noch einmal Stefan Zweig zu, der sagte, dass kein Jahr in der Weimarer Republik die Deutschen so hitlerreif gemacht habe wie dieses Jahr 23. Ich glaube, dass auch diese Verbitterung ist eigentlich durch alle Schichten hindurch zu merken. Eben auch die Aussichtslosigkeit, das Wissen auch, dieser Wohlstand im Mittelstand, der ja nicht so großartig war nach dem Krieg, der kommt nicht mehr zurück.